So, herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Heavy Podcast.
Nicht dem Harry Podcast.
Nicht dem Harry Podcast. Es geht auch deutlich länger als 5 Minuten. Und heute wieder mit dabei der Sergey.
Hi.
Und heute auch dabei der Niklas.
Servus.
Was ganz wichtig ist, unser wichtigster Mann hier in der ganzen Runde, der Silko, bitte alle mal kurz Applaus.
Okay.
Ja, das war's jetzt auch.
Ja, okay, muss reichen. Genau, heute ist unser Schlagzeuger mit dabei. Möchtest du dich kurz präsentieren, vorstellen?
Ja, natürlich. Also ich bin der Jan-Niklas Münch. Bin seit Anbeginn der Zeit mit dabei bei den Jungs.
Du bist sogar, glaube ich, länger in der Band als der Chef hier.
Ja, stimmt. Ich bin von uns dreien am kürzesten in der Band.
Ungefähr um 5 Minuten am kürzesten.
Ja. Das ist wie der Zwilling, der als zweites geboren wird, aber immer der Jüngste sein wird. Und das kleine Geschwist.
Geschwist. Genau.
Was ist die Einzahl von Geschwistern?
Ein Geschwister.
Ein Geschwist.
Ein Geschwister.
Egal.
Genau. Also, heute in der zweiten Folge soll es darum gehen, was eine Band, die jetzt nicht bei einem Major-Label unter Vertrag ist und vieles einfach schon gemacht bekommt, was muss man eigentlich alles so machen? Und vielleicht können wir auch mit ein paar Vorurteilen aufräumen, die vielleicht so in der Luft schweben, wo dann die Leute sich vielleicht so vorstellen, Rockband, die wollen doch nur saufen, Drogen nehmen und dann ein paar Lieder spielen und damit am besten noch reich und berühmt werden.
Also ob sie das wollen oder nicht, das steht, glaube ich, außer Frage. Aber was sie dafür tun müssen, um das am Ende machen zu können, das ist eine ganz andere.
Hier nochmal in Bezug auf den ersten Podcast. Es ist kein neues Koks angekommen bisher, also falls die vom Label jetzt vielleicht zuhören.
Es wäre sehr nett, wenn man vielleicht auf unsere Wünsche eingehen würde, ja.
Ja, finde ich auch.
Wobei ich sagen muss, das Backpulver ist eigentlich, das eignet sich ziemlich gut bisher. Also die Vanillekupferl, die ich damit gebacken habe.
Ich bin der Meinung, es heißt Kipferl.
Ist mir egal, ich konnte noch nie kochen. So gut.
Ja, alles klar. Genau, und einfach mal so ein bisschen darüber quatschen, was man so den ganzen Tag eigentlich macht. Und ich hatte mir jetzt so vorgestellt, wir räumen das Feld von hinten auf und sagen so, dass das große Ziel ist es irgendwie, sein neues Album oder seine neue EP zu releasen und das auf die Meute loszulassen und das am besten bei einem Live-Gig. Das heißt, man spielt einen Gig und allein um einen Gig zu organisieren, da steckt ja schon unglaublich viel dahinter. Was, ich lasse jetzt auch mal die anderen beiden hier ein bisschen zu Wort kommen. So, Niki zum Beispiel, sag mal, was muss man denn alles machen, um einfach nur einen Gig auf die Beine zu stellen?
Boah, da gehört einiges dazu. Da gehört unter anderem dazu, man braucht natürlich erstmal Equipment.
Ja.
Das wäre vielleicht sinnvoll, also als Schlagzeuger zum Beispiel eben mal mindestens eine Bassdrum und eine Snare, wäre schon mal sinnvoll. Natürlich dann braucht man vor allem auch Songs, die man spielen kann, weil ja so ganz ohne auf die Bühne und dann, hi, wir sind die und die und dann danke und wieder weg, das ist halt ein bisschen blöd.
Ja, da hast du vollkommen recht. Aber ich meinte jetzt tatsächlich noch ein bisschen allgemeiner so. Also wenn wir einen Gig planen, dann ist das ja nicht eine Woche vorher, sondern man fängt ja schon Monate vorher an.
Richtig.
Ja, und dann muss man ja erstmal eine Location finden. Und dafür muss man erstmal Leute anschreiben, die eine Location haben. Und dann müssen die Leute mit der Location auch antworten. Und dann muss man erstmal einen Termin finden. So, Sergey, ich glaube, du hast die letzten Gespräche mit Locations geführt.
Mhm. Oder wie man das noch im Hochdeutsch nennt, alle. alle Gespräche mit den Locations. genau, also wie du ja schon richtig gesagt hast. Also man muss erstmal von vornherein eine Location anschreiben. Man muss also Kontakt mit dem Besitzer aufnehmen. Der Besitzer liest deine Mail vielleicht gar nicht, weil es könnte ja sein, dass er gerade zu viel, ich sag mal, dass ihm andere Bands gerade so die Tür einrennen und dass er überhaupt nicht mehr dazu kommt, mit deiner Band zu reden. Und deshalb könnte man einfach on hold geputtet werden. Ich sollte vielleicht nochmal mit dem über mein Hochdeutsch drüber neu evaluieren. Naja, gut, auf jeden Fall. Gehen wir aber mal davon aus, dass der Betreiber zurückschreibt und sagt, okay, wisst ihr was, Leute, ist cool, dass ihr uns geschrieben habt. Was habt ihr denn da so an Musik da? Das heißt, ihr braucht da schon mal eine Demo von eurem Song. Am besten vielleicht auch einen Verweis, wo eure Musik vielleicht schon hochgeladen wurde. Ist ja auch bei manchen Bands noch nicht so ganz. Also früher war das so, dass die Bands das stellenweise noch nicht veröffentlicht hatten und dann mussten die das irgendwie mit den alten Dateien rumschicken und wir machen das jetzt so, dass das sozusagen alles über Spotify-Link und über YouTube funktioniert. So.
Gott, was sind wir professionell.
Unglaublich, ne? Und wir machen das auf keinen Fall so wie fast jede andere Band heutzutage auch. Und das heißt, dann kriegt man eine Bestätigung, dass man Interesse hat, dann kriegt man vielleicht ein Zeitfenster oder man schlägt es das Zeitfenster selber schon vor und dann wird erstmal rumgedeichselt. Okay, wann kann man wie wo spielen, wo wird das denn passen und hat denn der Drummer da gerade Zeit, weil vielleicht könnte es ja auch sein, dass da gerade die Cousine 15. Grades heiratet und das nicht so ganz in den Kram passt.
Richtig. Ja, und dann, wenn man dann eine Location, also was sagen wir mal, wir haben eine Location gefunden, dann haben wir ein Zeitfenster gefunden, an dem jeder kann und dann sagt man Bescheid, okay, so, dann muss man diese Location natürlich verbindlich mieten. Also beziehungsweise es gibt ja verschiedene Deals, die man mit einer Location meistens machen kann, weil man darf ja nicht einfach so irgendwo auftreten, das wäre ja zu viel des Guten.
Das wäre ja fast schon wie Einbruch. Ja. Ich glaube, es wäre sogar Einbruch.
Wenn du nicht Bescheid sagst, dann ja. Und das heißt, du mietest entweder die Location und die Bühne für einen gewissen Preis und dann bekommst du die gesamten Eintrittsgelder dann zugesteckt am Ende so, hoffentlich. Oder du machst den sogenannten Door-Deal, wo du sagst, so und so viel Prozent der Einnahmen von der Kasse, also vom Eintritt, gehen an die Location und so viel Prozent gehen an die Band. Wenn du das jetzt halt, das ist halt immer die Frage, wie man das lieber machen möchte. Und aber da wäre schon auf jeden Fall der erste Kostenpunkt, man muss die Location mieten. So, dann kann es ja natürlich passieren, so wie bei unserer EP-Release-Party im letzten Jahr, dass da nicht genug Equipment steht, so. Ja, dann musst du als zweiten Kostenpunkt auf jeden Fall noch Equipment mieten, nämlich eine Anlage, weil du willst ja auch, dass du fett klingst auf der Bühne.
Also das heißt, du redest hier auch sozusagen von den technischen Möglichkeiten, die vielleicht bei einem ganz normalen Radio-Equipment einer Bar, sagen wir es jetzt mal, nicht vielleicht gegeben sind für einen richtigen großen Bombast-Gig.
Ich sag mal so, es reicht nicht immer, wenn man den Bluetooth-Speaker auf der Theke stehen hat. Manchmal braucht man halt auch irgendwie eine Endstufe und eine Bassbox und also einen Subwoofer meine ich und noch ein bisschen andere Lautsprecher und ein Mischpult.
Also jetzt aber nicht falsch verstehen, wenn es die Möglichkeit gäbe, mit einem Bluetooth-Speaker richtig, richtig geilen Sound mit gutem Live-Setting und super toller Belichtung hinzukriegen, dann wäre das natürlich ein Traum, aber das funktioniert leider wirklich nicht
so. Ja, nee. Ja, genau, dann hast du schon die zwei Sachen bezahlt, dann kommt als nächstes natürlich, du brauchst noch jemanden, der das Ganze abmischt. Und ja, kleiner Tipp an alle, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Auftritten haben, spart nicht am Mischer. Das ist das Letzte, an dem man sparen sollte. So.
Er macht im Endeffekt das, er macht euren Sound und zwar vor euren Amps, vor eurem Gesangstalent und musikalischem Tight-Talent.
Tight-Talent.
Das Tight-Talent, so die Fähigkeit, ob ihr zusammen spielen könnt. Ein sehr guter Mischer lässt euch so klingen, als ob ihr gerade in der Wembley Arena spielt. Und ein nicht so guter Mischer lässt eine extrem gut spielende Band manchmal so klingen, als wären sie vor gerade mal 20 Leuten in einer Kneipe unterwegs. Ja, das ist richtig.
Ja. Es nimmt euch auch einfach sehr viel Arbeit ab. Ja? Wir hatten auch schon Auftritte, wo wir dann selbst uns gemischt haben oder Auftritt selbst organisiert haben und abgemischt haben. Man hat so viele Aufgaben vor einem Gig, muss sich um so viele Sachen kümmern, auch um das ganze Vertragliche und so weiter. Und nehmt euch einfach zieht euch diesen Schuh nicht an und investiert da wirklich in einen Mischer. Wir können aus Erfahrung wirklich hier auch sprechen.
Ja. Und ja, oft reicht es halt auch nicht dann, was wir auch schon erlebt haben, so ja, man spielt mit einer anderen Band zusammen und der Vater vom Bassist oder so sagt dann, ja, ich habe auch schon mal auf einer Party meine Hi-Fi-Sony-Anlage auf 3/4 aufgedreht, ich kann mischen, so. Mhm. Das ist meistens nicht der Fall.
Also es kann der Fall sein. Wir hatten auch mal Fälle, wo sozusagen diese Referenzen da waren und dann war der Sound sogar richtig geil. Nur die Sache ist, es ist eine Variable. Ja. Und das bedeutet, wenn ihr diese Variable sozusagen zu einem Konkretum machen könnt, das wäre, glaube ich, einfach sicherer für euch, wie der Niklas gerade gesagt hat, dass ihr sozusagen diese Sorge einfach nicht mehr habt, weil im Endeffekt da oft auf den Sound vor der Bühne kommt es am Ende an. Und ja, da wollen wir auch irgendwie auch sozusagen, wie wir aus unserer Erfahrung gesprochen, nicht, dass dann die Band sich auf der Bühne Sorgen machen muss, wie sie vor der Bühne klingen, weil das ist ja auch so ein Ding. Man hört, wenn man auf der Bühne ist, nicht wie man vor der Bühne klingt.
Ja, exakt. Und das ist das Schlimmste. Du musst dich als Musiker, musst du dich ja geil fühlen können. Und das geht halt nicht, wenn du dir ständig nur denkst, boah, hoffentlich klappt das jetzt auch mit meinem Gitarrensound und der quietscht dann nicht irgendwo alles zusammen. Und von daher, Mischer ist ein Kostenpunkt, ja, aber da kann man wirklich ein bisschen investieren, weil wenn der Mischer nicht gut ist, beziehungsweise das Equipment, was da ist, nicht gut bedienen kann, ist alles vorbei. Und dann könnt ihr die geilste Anlage gemietet haben und ihr könnt eine krasse Lichtshow auf die Beine gestellt haben. Ihr klingt dann halt trotzdem wie Grütze. So.
Das ist sehr schade, aber es ist leider wahr.
Ja.
Und im Endeffekt ist es so, ganz, ganz blöd gesagt, ihr könnt den geilsten Sound auf der Bühne haben, wenn es vor der Bühne nicht läuft, dann wird es den Leuten auch nicht gefallen. Und am Ende ist es so, dass die Leute vor der Bühne ein bisschen wichtiger sind als die auf der Bühne.
Ja, das ist
richtig, jetzt zumindest so meine Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ja, genau, dann haben wir den Mischer und vielleicht wollt ihr, das habe ich jetzt eben im Nebensatz erwähnt, aber vielleicht wollt ihr auch ein bisschen Lichtshow haben, weil einfach nur ein roter Scheinwerfer auf die Bühne gerichtet, das wird halt nach spätestens 2,5 Songs wirklich langweilig.
Wie?
Und das Auge isst mit, sozusagen. Also nee, man muss wirklich auch das Auge, also man braucht auch irgendwie was auf der Bühne, was abgeht und einfach mal so ein bisschen hier Strobo und ein bisschen so ein Moving Head oder so, muss jetzt noch nicht mal so krass sein, aber so ein bisschen Licht, was wechselt, das sollte schon drin sein, weil sonst wird es halt auch einfach fürs Auge irgendwann super langweilig. Genau, so, damit haben wir dann einen Gig organisiert und wir haben einen Mischer, wir haben die Venue und wir haben alles Mögliche. Dann willst du natürlich auch deinen Leuten was bieten, die da kommen, und dann willst du ein bisschen Merchandise machen. Ja, mach erstmal Merchandise.
So. Was gehört denn überhaupt dazu?
Ja, T-Shirts, Aufkleber, Mützen, was noch? Was haben wir eigentlich noch?
Wir haben Einkaufschips.
Einkaufschips für den Einkaufswagen, perfekt.
Wir wollten doch noch die Kreditkarten wie aus dem Batman-Film.
Ja, genau. Vor allem die Kreditkarten.
Die Kreditkarten.
Ja.
Warte, läuft das dann so, dass alle mit dieser Kreditkarte von unserem Konto sich Sachen kaufen können, oder?
Natürlich. Genau so läuft das.
Cool. Genau, das musst du ja auch erstmal. Da musst du ja auch dann im Prinzip in Vorkasse treten wieder für ein weiterer Kostenpunkt. Du musst die T-Shirts erstmal kaufen, so, damit du sie weiterverkaufen kannst. Vorher musst du sie natürlich designen. Wenn du halt Pech hast und dann niemanden in der Band hast, der das selbst machen kann, musst du halt dann dafür auch noch jemanden engagieren. Auch wieder Kohle, die rausfliegt, und auch wieder Arbeitsaufwand. So, dann, was braucht man natürlich, um den Gig zu spielen? Und am besten will man da ja auch seine Musik dann verkaufen. So, dann brauchst du natürlich erstmal ein Album oder eine EP oder eine Single oder was auch immer du da präsentierst. Und die muss erstmal aufgenommen werden.
So, und da kommen wir nochmal, damit öffnen wir sozusagen eine weitere Pandora-Büchse. Oh. Was kommt da eigentlich genau alles rein, damit dann am Ende der Konsument sagen kann, hey, ich habe diese Platte, oder hey, ich habe diesen Purchase auf Amazon getätigt und habe jetzt irgendwie 5 bis 10 MP3s dann auf meinem Handy rumfliegen. was muss eigentlich passieren, bis diese 5 bis 10 MP3s überhaupt auf dem Handy landen können.
Oh ja. Ah, Studio.
Studio.
Studio. Und jetzt kommen wir zum wahrscheinlich größten Kostenfaktor überhaupt.
Aber das ist, glaube ich, auch mitunter der wichtigste Faktor. Weil wenn ihr keine Musik habt, die auch gut vertont ist oder gut produziert, dann, die Band steht und fällt mit der Musik.
Ja, und vor allem mit dem Sound. Weil es ist ja traurig, aber es ist wahr. Wenn du kannst die geilste Musik der Welt schreiben, du kannst wirklich dann so wirklich das perfekte Lied und mit dem perfekten Instrumentalisierung und mit dem geilsten Sänger oder der geilsten Sängerin aller Zeiten machen, aber wenn es klingt, als wäre es ein Radio, das in der Blechbüchse steht und dir die Ohren wegfetzt, dann bringt es leider nichts mehr. Das kann man sich dann nicht mehr anhören. So.
Mit einer Konzession. Ich meine, bei Punk hat das damals funktioniert, war aber auch so gewollt.
Ja, und dann muss man sich halt auch fragen, wie sieht's denn aus? Will ich mir ein Studio leisten? Was sind denn die Vorteile davon? Und ist es nicht viel geiler, wenn ich einfach im Proberaum ein paar Mikrofone aufbaue und das Ganze selbst mir mit einer geilen DAW, also mit einem Programm, mit dem ich aufnehmen kann, mir das halt selbst zusammenzuschustern?
Um die Frage zu beantworten, ja, kann es, aber manchmal auch nicht. Man sollte sich vorher sehr, sehr viel Wissen angeeignet haben, wie das überhaupt mit dem Aufnehmen geht. Damit ihr aber einen Shortcut vielleicht euch nehmen könnt, nehmt einfach lieber ein bisschen Geld in die Hand, geht ins Studio.
Ja, also wir haben ja beides schon gemacht. Wir haben ja unser erstes Album, wir hatten ja erst eine EP, aber schon ewig lang her.
Also unter dem alten Bandnamen oder dem alten Projekt, da haben wir sozusagen, genau, wir hatten ganz früher eine EP im Studio mit Geld aufgenommen und unser erstes Album haben wir dann in DIY-Manier alleine aufgenommen.
Und man muss schon sagen, es hat Vorteile natürlich, wenn man alleine arbeitet, weil man alle seine Visionen umsetzen kann und sich nicht sagen lassen muss, das geht nicht, so nicht, das machen wir nicht. Und dass man sich immer reinquatschen lassen muss, das kann man natürlich dann geiler machen, wenn man das alleine macht. Und man hat dann völlige Freiheit. Ist dann halt die Frage, ist es gerechtfertigt, ist es so geil, dass es einer im Studio produzierten Platte Konkurrenz macht? In Klammern nein. Und
das würde ich so jetzt vielleicht nicht sagen.
Ja, also ich meine, ich habe das ja bei uns gemacht und ich muss schon sagen, so, ich gehe doch lieber ins Studio, wo halt auch Leute sind, die dann wissen, was sie tun und nicht wie ich sich durch YouTube-Tutorials gegraben haben und dann versucht haben, ein möglichst annähernd ähnliches Produkt herzustellen, wie man das in einem großen Studio machen kann, was nicht funktioniert hat.
Ich bin trotzdem sehr stolz auf dich.
Ja, also ist ja auch eine Erfahrung, die sehr wertvoll ist. Vor allem als Band muss man eigentlich alles an Erfahrungen mitnehmen. Und damit man halt weiß, auf was man am Ende halt wirklich Bock hat und was man machen will.
Mhm.
Deswegen, also, was hat man denn in einem Studio alles zur Verfügung? Also erstmal das Equipment, ist ja logisch. Und dann hat man ja noch die Menschen, die da drin arbeiten.
Richtig. Wer gehört denn da dazu? Manchmal ist es wirklich niemand, dann mietet man sich sozusagen wirklich nur das Studio. Aber normalerweise ist es so, dass man noch einen Audio-Engineer hat, dass man noch einen Produzenten dabei hat. Und was sind eigentlich deren Aufgaben, Silko?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ein Produzent, für alle, die jetzt keine Erfahrung mit dem Thema haben. Ich meine, wir machen den Podcast ja auch vor allem, nicht vor allem, aber wir machen den ja auch für Leute, die überhaupt keine Ahnung haben, wie es so in Bands und bei Musikern abläuft. Und für Zahnärzte, das hatten wir ja schon häufiger erwähnt.
Und Zahnarzthelfer, vergiss das
ja, bitte nicht. Stimmt, die vergesse ich. Das tut mir leid. Also ein Produzent ist jemand, der setzt sich mit dir hin und hört sich deine Musik an, die du geschrieben hast und bearbeitet das mit dir, so dass es halt noch besser wird. Oder er arbeitet deine Vision raus. Man kann sich das so vorstellen wie ein grob behauener Steinblock. Das ist dein Song und der ist geil und brachial und was auch immer, so wie du ihn haben willst. Und er geht dann hin und hämmert die Konturen raus und macht alles weg, was unwichtig ist und lässt alles da, was wichtig ist und arbeitet das dann schön mit dir heraus.
So sollte es im Idealfall sein.
Ja, genau, das ist der Idealfall. Natürlich kann es auch voll in die Hose gehen, wenn eure Visionen sich zu sehr unterscheiden. Aber Ja, so ist das nun mal. Genau. Ja, und dann hat man noch den Audio-Engineer. Was macht der, Sonigi?
Der Audio-Engineer, ja, der ist im Endeffekt dafür zuständig. Gut, das ist schwierig. Was macht eigentlich ein Audio-Engineer? Nee, der ist eigentlich dafür zuständig, die ganzen, ja, euren Sound im Endeffekt dann. Ich habe keine Ahnung.
Okay, also ich für meinen Teil würde es so beschreiben, dass der Audio-Engineer halt sehr viel Ahnung im Bestfall davon hat, wie man Sachen zum Beispiel erstmal von Anfang an mikrofoniert. Zum Beispiel, du bist ja Schlagzeuger.
Richtig.
Bei dir ist das gerade ein ganz besonderes Problem. Wie mikrofoniert man ein Schlagzeug richtig, damit es geil klingt? Wo kommen die Overheads hin? Wie viel nehme ich überhaupt ab? Was sollte ich alles ins Studio mitbringen als Schlagzeuger? Wie viele Toms sind eigentlich nötig für den Song, den ich gerade aufnehme? Wo genau stelle ich die Mikrofone hin? Und was will ich eigentlich am Ende für einen Sound erreichen? Und wie muss ich das umsetzen? Und um nochmal kurz auf das Thema von vorhin zurückzukommen, das alles selbst machen, wenn man nicht ausgebildet da drin ist oder nicht zumindest in irgendeiner Form sehr viel Erfahrung mitbringt, ist es für den Otto-Normalmusiker unmöglich, das alles zu können. Mhm. Also, denke ich zumindest.
Das sind ja wirklich stellenweise Jahre, die man da wirklich investieren muss. Und selbst über Jahre ausgebildete, studierte Ingenieure lernen nach mehreren Jahren immer noch irgendwelche neuen Sachen, wie zum Beispiel, hey, wenn ich dieses Mikrofon in dem und dem Winkel gegenüber dem Fell so ausrichte, klingt das ganz anders, und dann sind das einfach so ganz kleine Feinheiten. Und es ist natürlich auch einfach die Frage, ist es denn einem als Amateur wirklich wert, diese kompletten technischen Details insoweit zu verinnerlichen, wenn man doch eigentlich nur gute Musik schreiben will?
Also, ja, das ist immer so das Ding. Das wird auch häufiger mal gesagt, wenn man sich Videos von irgendwelchen Musikern anhört. Ganz häufig habe ich schon den Satz jetzt gehört, so, wenn man Musiker ist, dann macht man zu 30% Musik und zu 70% macht man alles andere. Mhm. Also es nimmt halt das reine Musikmachen, davon kann man sich, wenn man so einen gewissen Anspruch daran hat, wie weit nach oben das Ganze gehen soll und wie gut das werden soll, das Musikmachen an sich oder Musikschreiben, das wird immer weniger, je mehr man in dem Business irgendwie drin ist. So.
Ja.
Man hat sich dann viel mehr um andere Sachen zu kümmern. Irgendwann. Ja, aber bleiben wir nochmal beim Thema Audio-Engineer. Genau, jetzt haben wir das mit den Mikrofonen zum Beispiel. Und das ist dann in dem Fall auch der Typ, der sich dann irgendwann hinsetzt und sich die Spuren, die du aufgenommen hast, anguckt und sagt, okay, hier, die Frequenz muss noch raus, und dann mit dem Equalizer arbeitet. Und also super vielfältig, das ist jetzt nur ganz grob angerissen.
Aber ihr merkt, das ist halt wirklich mehr oder weniger der... Ja gut, mehr der technische Aspekt, also weniger der künstlerische. Wenn man jetzt sozusagen, wenn man jetzt daran gehen will, ihr könnt euch das so vorstellen, der Produzent ist der, der euch hilft, dass das Produkt gut ist, und der Audio-Engineer ist der Typ, der dafür verantwortlich ist, dass es sich dann auch gut anhört.
Genau. Wobei das auch eine und dieselbe Person sein kann.
Kann.
Genau. Ja. Das ist eigentlich auch... Also ich weiß nicht, ob das wirklich gut ist, weil man hört unterschiedliche Sachen so. Jetzt zum Beispiel, wenn ich an unsere Studioerfahrung denke, dann ist es auch häufig so, dass dann so gesagt wird so, ey, ich will mit dem Song erstmal nichts zu tun haben, weil meine Ohren sonst sich schon dran gewöhnt haben, wie jetzt zum Beispiel, wenn man eine Vorproduktion im Proberaum startet, so, dann ist mein Gehirn und meine Ohren sind schon voll darauf fixiert. Aber ich will eigentlich unvoreingenommen rangehen. Deswegen ist es, glaube ich, sehr sinnvoll, wenn man zwei verschiedene oder mehr verschiedene Leute hat. Es geht aber auch anders. Also es geht auch, wenn es die gleiche Person ist. Und ganz häufig wird das ja gemacht, gerade in kleineren Studios ist ja häufig der Typ, der dann mit dir über deine Songs redet, auch der es dann aufnimmt und mixt und alles Mögliche. Von daher, es geht alles auf jede Art, mit mehreren Leuten, mit einer Person, das ist alles möglich.
Richtig.
Und dann sitzt du im Studio und dann musst du dir natürlich überlegen, wie bezahle ich den ganzen Kram hier?
Das ist jetzt der Punkt, wo ich richtig gut drin bin. Ihr braucht Geld. Ihr solltet also noch nebenbei arbeiten können.
Ja. Stimmt, wenn du anfängst als Musiker irgendwas zu machen, dann kannst du dir schon mal grundsätzlich überlegen, kann ich davon leben? Die Antwort ist immer nein erstmal. Du musst auf jeden Fall normal arbeiten.
Es sei denn, dein Name ist Chris Martin von Coldplay, dann kannst du höchstwahrscheinlich irgendwie davon leben.
Ja, ja, ich meine, so am Anfang, weißt du? Du gründest nicht eine Band und die ist innerhalb von 3 Monaten auf einmal an der Spitze der Charts und du musst dir nie wieder um irgendwas Gedanken machen, außer wo kriege ich meine nächste Dröhnung her, so.
Ja, frag doch das Label.
Ja, stimmt.
Backpulver.
Backpulver. Mm. Und
okay, ich glaube, den Part schneiden wir wirklich
raus. Nein, hier wird nichts geschnitten.
Alles unverfälscht.
Die ungeschnittene Wahrheit. So, genau, dann wie bezahle ich das Ganze? Also, entweder bezahlt man pro Stunde. Dazu kann man sagen, wenn du kein erfahrener Studiomusiker bist, mach das besser nicht. Wenn du keine Studioerfahrung hast, mach das lieber erstmal so in dem Sinne von, ey, wir machen einen Song, das kostet so und so viel. Weil wenn du noch nie in einem Studio warst und die Abläufe nicht kennst und keinen Workflow hast und nicht weißt, wie alles abläuft, dann ja, kann es ganz schnell sein, dass du statt den angesetzten 8 Stunden da einfach mal 35 rumhängst für genau das gleiche. Und ja, das ist dann nicht geil.
Das fängt halt schon dabei an, wie genau spielt man sozusagen auf den Klick. Es ist eine sehr sterile Umgebung. Es könnte sein, dass man in einem Live-Setting ein extrem guter, ich sag's jetzt einfach mal, Gitarrist ist, aber in einem Studio-Setting, wo einfach nichts außer dem Klick mitläuft, man sich sozusagen sehr, sehr schnell in den Noten vergreift und in den Tönen vergreift und eigentlich nicht so wirklich alles auf dem Punkt ist, da kann das wirklich sehr verunsichernd wirken. Und je mehr die Verunsicherung immer, also erstmal, wenn die Verunsicherung einsetzt, ist schon schlimm genug, wenn es dann noch weitergetrieben wird und die Zeit halt einfach immer weiter voranschreitet und euch plötzlich auch noch diese Zeit-Deadline und die Preis-Deadline im Nacken sitzt, sozusagen, okay, ich habe nur noch 4 Stunden, bis das jetzt alles eingespielt sein soll und ihr habt jetzt gerade erst, keine Ahnung, die ersten 2 Riffs drin. Das kann sehr erdrückend sein.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein unglaublich großer Stressfaktor. Also nicht nur, dass es Geld kostet, es ist auch unglaublich belastend. Gerade wenn man irgendwie Leistung abliefern muss und weiß, man hat die Uhr im Nacken, die tickt und mit jeder Sekunde wird es teurer. Das ist halt echt nicht so leicht, da einen kühlen Kopf zu behalten und dann halt, also du musst ja, während du spielst, im Notfall halt mit absolutem Minimal drumherum, also vielleicht, wie der Säge gesagt hat, nur einen Klick auf dem Ohr und du musst einen Song spielen und musst dann ja trotzdem nur mit Klick das richtige Timing und das Feeling vom Song irgendwie machen, weil aus den Fingern kommt ja auch das Feeling dann irgendwie raus. Du kannst ja nicht einfach nur irgendwas runterroppen, also vielleicht schon, aber meistens ist es geiler, wenn du dabei auch noch was fühlst. Und ja, das musst du dann alles machen und das noch mit Zeitdruck, dann gehst du wirklich kaputt dran.
Richtig.
Ja.
Das ist vor allem, ich kann es ja auch, ich als Schlagzeuger, ne?
Ja.
kann das ja wirklich auch sagen. Es ist, also habt euer Zeug auch drauf, wenn ihr ins Studio geht. Das erste Mal auf Klick zu spielen, sollte nicht unbedingt im Studio erst passieren. Es sollte schon auch vorher mal eine Probe auf Klick stattgefunden haben oder man spielt selber sein Zeug mal auf Klick, weil du bist im Endeffekt als Schlagzeuger der Erste im Studio, der was aufnimmt und hast im Endeffekt, wenn es gut läuft, die Pre-Production, die du eben als Idee mitnimmst. Und hast halt deinen Klick und dann, du musst den Song einfach auswendig kennen und ja, es ist halt, am Anfang kann das sehr schwierig sein, deswegen unbedingt lernen, auf Klick zu spielen, bevor man ins Studio geht, damit das auch läuft und damit man nicht am Ende dann die erste Aufnahme hört und alles ist versetzt, ja. Das wäre schlecht.
Da habe ich auch noch einen kleinen Pro-Tipp, wenn ihr das halt wirklich nach Stunde bezahlt so und dann merkt ihr, die Zeit wird knapp, dann werdet einfach schneller, dann seid ihr auch schneller fertig.
Ja, nein.
Sag mal, diesen Pro-Tipp habe ich noch nie von dir gehört. Wieso bin ich nicht darauf gekommen?
Ja, weil du kein Schlagzeuger... Oh, warte, ich auch nicht. Genau, und dann kommt natürlich, nachdem man dann alles aufgenommen hat, irgendwann kommt noch das finale Mixing und das Mastering. Dann wird halt alles irgendwie zusammengebastelt und geklatscht und Dann, wenn man das selbst macht, ist das so ungefähr das Übelste überhaupt, weil man das als Laie überhaupt nicht hinbekommt, dann zu differenzieren, klingt das jetzt eigentlich geil oder nicht?
Damit ihr Bescheid wisst, ich habe schon mal die Taschentücher bereit für den Fall, dass der Silko jetzt gleich anfangen will, loszuheulen.
Ja,
weil er hat die letzten Jahre immer unser Zeug gemixt und gemastert und...
Ja, also beim Album noch alleine für mich und dann aber im Studio, dann war ich immer dabei, wenn es soweit war. Also wenn ich gleich einen emotionalen Zusammenbruch habe, wundert euch nicht.
Er verarbeitet immer noch ein paar Traumata der letzten Jahre. Ja.
Auch da noch ein Tipp von mir. Es bringt auch manchmal sehr viel mit sich, wenn ihr jetzt euch entscheidet, nicht unbedingt ins Studio zu gehen, sondern doch das Ganze... wenn halt die finanziellen Mittel doch nicht so gegeben sind, im Proberaum aufzunehmen. Es gibt auch die Möglichkeit im Studio, dass ihr, oder gibt auch Firmen, die nur das Mastering übernehmen.
Ah, ja.
Ja, das heißt, schickt euer Zeug dann als Produktion an die Mastering-Firma oder eben an das Studio eures Vertrauens und lasst das mastern, weil da kann man nochmal extrem viel rausholen und das ist dann gar nicht so teuer, wie jetzt, sage ich jetzt mal, das im Studio auch komplett aufzunehmen.
Ja, das stimmt wohl. Genau. Ja, das Mastering, das kostet dann halt auch nochmal Monies. Dann kommst du noch an den Punkt, dann musst du noch, wie heißt das, DDP-Master, oder? Wenn du das Ganze auf eine Platte zaubern willst, brauchst du noch das DDP-Master. Soweit ich das jetzt verstanden habe, ist das, was die ganzen Metadaten da mit rein
Was sind denn Metadaten?
Ah ja, genau. Metadaten, das ist sowas wie... Wie heißt dieser Song eigentlich? Wie lang geht der? Wer hat ihn geschrieben? Wer hat ihn produziert? Wer hat ihn vertreten? Wer hat ihn eingesungen? Wer hat die Lyrics dafür geschrieben? Und so weiter. Also alles Mögliche.
Also ihr merkt, was man normalerweise eigentlich nur draufpacken würde für den Bandnamen, sollte in einem DDP-Master im besten Fall, soweit ich weiß, außer es ist anders kommuniziert innerhalb der Band, von jedem Einzelnen irgendwie nochmal gegengecheckt werden, weil wer hat denn wirklich eingesungen? Wer hat denn diese eine Idee wirklich erfunden?
Wer hat's erfunden?
Richtig, und wer hat denn den Track jetzt wirklich eingespielt? Wer hat den Song jetzt eigentlich produziert? Also, es ist... guckt bei jedem Schritt, von wem geht's aus.
Ja, also alles immer nochmal 15-fach gegenchecken,
ja.
Weil es gibt nichts Ärgerlicheres. Ich mache ein
Ärgerlicheres.
Danke.
Ja.
Ich sag den Satz jetzt so, du sagst an der richtigen Stelle das Wort, weil ich gerade nicht sprechen kann. Also es gibt nichts
Ärgerlicheres,
als dann fertig zu sein mit dem Ganzen und dann schiebst du deine fertige CD, wo wir noch gar nicht da sind, dass sie auch noch gepresst werden muss, schiebst du dann in dein Autoradio und willst richtig zu deinem Song abrocken und am Ende merkst du dann, dann wird in deinem Autoradio angezeigt, das ist der Song und da ist ein Schreibfehler drin oder so. Oder halt generell, oder noch schlimmer, im Song ist irgendwas falsch, weil ihr nicht genug Zeit aufgewendet habt, das Master nochmal durchzuhören, bevor ihr irgendwas final gemacht habt.
Oh ja, um Gottes Willen, Leute, euer Produkt, genau.
Ja.
Hört euch euer Produkt bis zum Erbrechen nochmal durch, wenn ihr es dann fertig habt, einfach nur um sicher zu gehen. Gut, ich kann mir vorstellen, Künstler machen das sowieso immer.
Ja, ich höre mir das ganz gern dann nochmal.
So ein, zweimal.
Ja, in der Stunde. Wie? genau, ja, aber wo dann auch schon der nächste Punkt kommt, über den, ich bin voll richtig gut im Reden heute.
Also letzte Woche hat das irgendwie besser funktioniert.
Ich weiß auch nicht, was los ist. Vielleicht habe ich einen trockenen Mund. Niki, würdest du mir etwas zu trinken reichen?
Aber natürlich.
Danke. Ah, ein... schönes Wasser.
Ein schönes Wasser.
Okay,
ich nehme mir auch nochmal ein Wasser.
Komm, dritter Versuch.
Gott. Säge, willst du auch einen Schluck Wasser?
Ich hätte sehr gerne einen Gerolsteiner. Ja,
hier, bitte so. Schön.
Hashtag Werbung. Ah, Wasser, geil.
Gott sei Dank, das Wasser hat geploppt.
Hier.
Ach Mensch. Direkt aus der Seltersquelle, ist das nicht toll?
Das Gerolsteiner aus der Seltersquelle.
Wobei ich eigentlich eher der Fan von Apollinaris alkoholfrei bin.
Ich mag dieses Voss. Heißt das so?
Ich weiß es nicht.
Das hört sich für mich an. Dieses hochkarätige Wasser.
Ja, ja.
Das hört sich für mich an wie eine hier Bassbox-Herstellfirma.
Oh, von Boss.
Ja, genau. Mm. Boss, der Boss und so.
So.
Na gut.
Wo waren wir?
Wir waren gerade fertig mit dem Musikmachen und Musikdateien komplettiert haben. Und ja. Ich glaube, jetzt kommt sozusagen der...
Der nächste Faktor, nämlich du musst das Ganze auf eine CD machen. Mhm. Also du musst es nicht. Es geht.
Also ich denke mal, in unserer heutigen Musikumgebung gibt es niemanden mehr, der wirklich CDs sich reinschiebt, oder?
Also ich würde nicht sagen niemanden, aber ich stimme dir vollkommen zu, wenn du sagst, dass die CD wahrscheinlich auch ein bisschen am Aussterben ist, mhm, durch online, dass man sich alles auch irgendwie irgendwo anders anhören kann oder kaufen kann.
Was ja auch vollkommen gerechtfertigt ist. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich in meiner Hosentasche in Form meines eigenen Handys sozusagen die komplette Musikbibliothek aller Künstler potenziell einfach mir aufsuchen könnte, dann ist für mich Musik hören auch nicht mehr so ein aktiver Prozess, dass ich mich dann abends ins Wohnzimmer setze, mich vor die Boxen setze und meine Lieblings-CD oder meine Lieblings-Vinylscheibe da irgendwie sozusagen vor die Anlage zerre. Also ich kann das schon nachvollziehen. Mhm. Ich glaube auch, das hat so diese alte... Das Internet und das Handy hat sozusagen diese alte Ära für mich auch so ein bisschen abgelöst.
Ja, ich denke, also ich weiß nicht, ich habe jetzt im Auto, weil ich da eine Queen-CD drin habe, habe ich das jetzt letztens mal wieder angemacht, weil wir auch halt gerade erst den Film geguckt haben, Bohemian Rhapsody, und dann war die Queen-CD da und dann habe ich die reingeschoben. Aber abgesehen davon kommt es wirklich selten vor, dass ich nochmal eine CD in die Hand nehme und nicht lieber die Sachen, die ich mir irgendwann mal gekauft habe oder beziehungsweise bei Spotify habe, dass ich die nicht einfach so anmache am Handy oder am Computer und das an die Anlage anschließe.
Ja. CDs sind aber auch, muss man ganz ehrlich ja sagen, neben dem Merch die Produkte, sage ich mal, die auch bei Auftritten am meisten weggehen. Weil wenn du eine Band hast, von der du jetzt noch nicht so viel gehört hast, und du gehst auf einen Auftritt, dann nimmst du dir halt, wenn die geil war, nimmst du die CD einfach dann auch danach mit. Ja. Und das ist halt dann auch wieder, wenn wir jetzt schon über Kosten sprechen, etwas, was uns wieder Kosten oder Geld reinbringt, ja, natürlich.
Aber natürlich auch aus der Sicht des Konsumenten ist das eigentlich heutzutage für mich persönlich eher ein Akt der Unterstützung der Bands. Also mir geht es dann weniger, weil mir geht es ja genauso. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Band mir live angeguckt habe und ich fand die toll und ich gehe dann zu deren Stand und hole mir die CD, dann geht es mir persönlich weniger darum, dass ich unbedingt diese Musik haben will, weil die Musik, die könnte ich mir auch natürlich auf Spotify anhören. Aber da geht es, glaube ich, mehr darum, einfach der Band zu signalisieren, dass das, was sie machen, wichtig ist.
Genau. Ja, stimmt. Also das habe ich auch schon gemacht. Ich bin nach einem Konzert, gerade von kleineren Bands, bin ich hin, habe mir die CD gekauft. Aber ich habe auch noch CDs rumliegen, die habe ich nie aufgemacht. Ich habe mir das dann auf Spotify angehört oder auf YouTube oder habe mir das Musikvideo dazu angeguckt. Der CD-Kauf an sich ist wirklich mehr, dass man sagt, ey, ihr seid geil, hier, nehmt meine Unterstützung. So.
Genau.
Ja. Ja, manchmal haben CDs ja auch noch, sag ich mal, kleine Gimmicks, wie zum Beispiel ein Booklet, wo dann vielleicht auch die Songtexte drinstehen, wo nochmal Fotos von der Band mit drin sind, solche Sachen. Ja, und das macht ja schon dann auch die CD wieder attraktiver.
Ja, und du kannst drauf unterschreiben.
Auch das, richtig.
Weil das ist ganz wichtig.
Warum ist das denn so wichtig?
Ich habe keine Ahnung, aber es ist ganz wichtig. Autogramme will ja... Wir haben auch schon Autogramme verteilt.
Hier, also, das war jetzt auch eigentlich eher, ich wollte dich damit nur so ein bisschen aufziehen. Natürlich, ich meine, es geht ja auch darum, eine individualisierte Erfahrung einfach zu schaffen. Und wenn du dann plötzlich sozusagen von, sagen wir jetzt einfach mal, dem Gitarristen der einen Band plötzlich eine unterschriebene Kopie seines eigenen Albums in die Hand gedrückt bekommst, ich meine, vielleicht haben das 5 andere auch bekommen. Aber die Sache ist, dadurch, dass es nicht einfach nur ein 0815 eine normale Transaktion ist, gibt es der Sache natürlich auch noch ein bisschen mehr Wert.
Und vielleicht kannst du es in 30 Jahren dann für das 5-fache verkaufen wieder.
Für ganze 10 Euro.
Ui. Ja, man muss ja das Geld auch irgendwie wieder reinholen hier.
Ja, ganz das ist ja richtig. Ich meine, mein Gott, wir machen das ja jetzt auch nicht hier für... Freude und Spaß an der Sache.
Ich gehe jedes, also als es noch ging, jedes Wochenende auf Konzerte und dann von den kleinen Bands die CDs mit Unterschrift abgestaubt, damit ich die irgendwann mal als Altersanlage verwenden kann. Das ist ganz normal.
Mensch.
Wer macht das nicht?
Ich habe damit mein erstes Haus verputzt.
Dein erstes?
Ah, okay.
Ach, ich habe euch nicht davon erzählt.
Ja, ja. Tantiemen und so. Gut, ja, um das dann ein bisschen abzukürzen. Man muss eine CD pressen lassen und das kostet viel Geld. Und man muss ein Artwork, also ein Design für diese CD machen und das kostet viel Zeit. Oder viel Geld, wenn man es an einen Grafikdesigner outsourced. Mhm.
Und vergesst bitte nicht, ihr müsst... Also ihr könnt das gleiche Design für CD und für die Verpackung verwenden. Es ist aber eher so, dass normalerweise die CD noch ein eigenes Design hat.
Yeah.
Und dass die Verpackung, also das Sleeve, noch ein eigenes Design. Und wenn ihr dann noch ein Booklet designen wollt, also ja, da geht auch noch ein bisschen Zeit ins Land, wenn ihr es wirklich selber machen wollt.
Ja, und die Vorschriften, wie groß und in welchem Farbraum das Ganze zu sein hat und alles mögliche andere, sind unglaublich viele Dinge. Da ist es wirklich sehr, sehr viel einfacher. Da wirklich einen Grafikdesigner mit zu beauftragen, als das selbst zu machen, weil Niki, ich glaube, wir hatten da, du hattest den Kontakt zu der Firma, die die CD gepresst hat und das Booklet und die Dingens, das Cover und so gemacht hat. Und ich war derjenige, der das Ganze designt hat.
Richtig.
Und dann waren wir im ständigen Diskurs über, die von der Plattenfirma meinten noch, das muss so und so sein. Und diesen Farbraum kannst du nicht verwenden, du musst einen anderen Farbraum wählen. Und hier gibt es noch einen Überschnitt, weil die das ja natürlich in großen Mengen produzieren und dann mit einem Messer durch alles durchschnibbeln. Und dann, oder war das auch noch bei Stickern oder so, ist das ja auch so.
Bei ganz vielem.
Bei ganz vielem.
Alles, was du eigentlich druckst, hat immer irgendwie Verschnitt und bestimmte Randabstände, die du einhalten musst. Also manchmal gibt es da vorgefertigte Dateien von den Firmen selbst, die du dir runterladen kannst. Das macht das Ganze sehr viel einfacher. Aber man muss halt sehr viel bedenken.
Ja, sehr viel. Ich weiß noch, das eine Mal, ich weiß nicht mehr, was wir da designt haben, aber dann kam es irgendwie mit der Anmerkung zurück, das Schwarz ist zu schwarz.
Ja, das war bei unserer ersten EP.
Ja, genau.
Das Schwarz war zu schwarz.
Und das, die konnten das nicht drucken.
Genau.
Ich war, also, und da war ich auch nur so, okay, wie kriege ich das Schwarz jetzt weniger schwarz? Ich habe keine Ahnung, erstmal YouTube-Tutorials angeguckt und das hat echt...
Mach's also, doch einfach ein bisschen heller.
Ja, genau, aber dann war es ja nicht mehr schwarz. So, und
ja,
ich weiß auch nicht.
Dann war es Anthrazit.
Ja, genau, du hast vollkommen recht. Ich bin dumm.
Nee.
Doch.
Okay.
Ja.
Man merkt unglaublich gehaltvolle Unterhaltungen hier.
Mhm.
Neben den ganzen wichtigen Informationen, die aber...
Ja.
Nur vom Silko kommen.
Und du willst dann einen Song im Studio aufnehmen und auf eine Platte zimmern. Da brauchst du ja eigentlich auch erstmal...
Songs.
Ja. Und das ist schon der nächste Faktor. Vielleicht jetzt nicht der Kostenfaktor, es sei denn, man zählt natürlich jeden einzelnen Musiker dazu, dass der ja auch eigenes Equipment braucht. Und man braucht Equipment im Proberaum im besten Fall. Und wenn man Ideen hat und die sich hin und her schicken will, braucht auch jeder irgendwas zum Aufnehmen vielleicht noch, je nachdem, wie man das dann macht. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt mit reinzählen kann als Kostenfaktor für eine Band, aber allein das Equipment... um spielen zu können, ist ja auch schon mal eine große Sache. Du bist Gitarrist, du willst zwei Gitarren haben und ein Amp und was weiß ich, und dann bist du Schlagzeuger und da bist du, glaube ich, am meisten am Arsch.
Ja, also so ein Schlagzeug, klar, man kann jetzt das günstige, Millennium-Schlagzeug für den Anfang verwenden, das kannst du aber sehr schnell, ja, abhaken. Das klingt dann einfach auch nicht schön, will ich es mal untertrieben ausdrücken. Und da musst du halt auch sehr viel, also Drumset ist schon nicht ohne. Ja, und nochmal ein paar Becken dazu, die goldenen Teller kosten halt auch pro Stück eine ganze Stange Geld. Also ich glaube so, ich will es nicht beschreien, aber ich glaube als Schlagzeuger hast du so vom Equipment anschaffen so die meisten Kosten erstmal, nur um spielen zu können.
Ich sag mal im Amateurbereich auf jeden Fall, weil eine Amateurgitarre kriegst du glaube ich für sehr viel günstiger, plus einen Amateur, also einen günstigen Amp und eine günstige Gitarre kriegst du für sehr viel günstiger im Endeffekt als ein günstiges Schlagzeug, glaube ich.
Ja.
Genau, dann bist du Sänger und brauchst noch ein Mikrofon und dann hast du noch ein paar Leute, die vielleicht noch im so Backing-Vocals singen, die brauchen dann auch noch ein Mikrofon, da brauchst du eine Anlage, über die du das Ganze laufen lassen kannst, damit du auch was hörst oder halt In-Ear-Monitoring Und das musst du ja auch alles dir zulegen, also auch wieder mit vielen Kosten verbunden. Und dann musst du dich ja im Proberaum treffen und den ganzen Kram erstmal üben. Das heißt, das ist dann auch wieder der Aufwand, dass du auf jeden Fall irgendwie regelmäßig zusammenspielen musst.
Und du brauchst erstmal einen Proberaum?
Oh ja, du brauchst erstmal einen Proberaum. Den musst du ja auch erstmal mieten, wenn du es nicht beim Schlagzeuger im Keller machst oder so.
Oder in der Garage.
Oder in der Garage.
Ganz klassisch.
Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass an irgendeine Band, die das jemals gemacht hat.
Nee, ich auch. Also ich wüsste nicht, wie... Nee.
Auf keinen Fall.
Wir nicht.
Nein.
Niemals.
Niemals.
Keine zwei Jahre lang.
In grauer Vorzeit, zwei Jahre lang. Im Keller des Schlagzeugers.
Ja.
War schön.
Ja. Gefliester Keller ist so ungefähr das Geilste vom Sound, was man sich für einen Proberaum vorstellen kann.
Und dann auch Eltern, die oben drüber sitzen und sich den ganzen Scheiß auch noch anhören müssen.
Ja.
Also wir waren sehr jung, aber ich bereue es nicht. Es war eine sehr schöne Zeit und der Keller war auch immer sehr schön aufgeräumt.
Ja, das stimmt.
Das kann man vom Proberaum oft nur bedingt sagen.
Ja, richtig. Genau, das ist dann auch wieder so ein Punkt, der dazu kommt. Und dann musst du natürlich, wenn du was üben willst, dann musst du ja erstmal was schreiben. Das ist natürlich auch ein großer Aufwand. Und das ist natürlich immer eine, also der kreative Prozess des Songwritings ist natürlich für jeden was anderes. Mhm. Manche machen das halt alle zusammen im Proberaum, man jammt oder kommt dann irgendwas raus. Andere machen so, einer bringt eine Idee mit und man bearbeitet die dann. Und halt unglaublich viele verschiedene Sachen, die man da machen kann. Aber auch ein enormer Aufwand. Und ja.
Wobei das eher ein zeitlicher Aufwand ist. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über Kosten gesprochen.
Ja.
Mhm. Ja.
Ja, aber es geht ja auch um den zeitlichen Aufwand. Weil wenn Leute so denken, so, oh ja, die wollen irgendwie mit wenig Aufwand einfach ein bisschen hier Moneys machen mit ihren Live-Auftritten und irgendwie einfach schnell berühmt werden oder so. Das funktioniert nicht, vor allem nicht schnell. Und vor allem nicht leicht und vor allem nicht ohne fetten Aufwand von dem, was man tun muss und von dem, was man bezahlen muss.
Richtig. Ich meine, wenn ihr sehr schnell, angeblich, also ich habe ja die Erfahrung nie gemacht, aber wenn ihr sehr schnell sehr gute Auftritte spielen wollt, aber euch der künstlerische Aspekt zumindest des Schaffens nicht so wirklich wichtig ist, soll jetzt weniger zynisch klingen, als es jetzt am Ende getan hat, dann habt ihr natürlich auch jederzeit die Möglichkeit, in eine Coverband zu gehen. Ich meine, das ist auch sehr legitim.
Ja.
Aber dann müsst ihr euch natürlich auch damit abfinden, dass ihr vielleicht nicht immer das spielen könnt, was ihr spielen wollt. Weil, so wie ich das ja von uns als Musiker kenne, wir hören ja nicht immer nur Bryan Adams und wir hören nicht immer nur Coldplay und wir hören nicht immer nur Bon Jovi. Aber der durchschnittliche Kirmesgänger, der hört sich, glaube ich, nicht unbedingt das spezialisierte musikalische spezialisierten musikalischen Content an, wie wir es jetzt vielleicht unbedingt gerade tun. Ich meine, wäre ja auch eigenartig, wenn.
Das erinnert mich an den einen Auftritt auf der Kirmes, wo wir als Nicht-Coverband auf dieser Kirmes gespielt haben. Halt kein großer Name, keiner kennt uns so. Und dann kommen wir in dieses Kirmeszelt, da stehen 1000 Leute und wir spielen unsere Songs und man sieht einfach nur die Langeweile in den Augen der Leute, die eigentlich nur darauf warten, dass irgendwer hinkommt und den nächsten Helene Fischer oder Böse Onkel Song irgendwie anschmeißt oder spielt. Das war halt schon keine geile Erfahrung.
Es war ein guter Auftritt.
Ja, also ich
hab, also ich würde es jederzeit wieder tun.
So gegen Hälfte des Auftritts habe ich langsam versucht, in Deckung zu gehen, weil ich dachte, Bierflaschen fliegen mir an den Kopf, so, aber...
Das ist zum Glück nicht passiert. Wobei ich aber auch zu unserer Verteidigung und zu der Verteidigung vom Publikum sagen muss...
Die hatten nur Pappbecher.
Die hatten... Ja, die hatten nur Pappbecher und danach haben sie auch noch mit uns geredet und waren auch sogar sehr differenziert in ihrer Meinungsäußerung. Das war nicht einfach nur so, ihr habt uns nicht gefallen, sondern einfach nur so, ihr hättet uns gefallen, wenn ihr was gespielt hättet, was wir gekannt haben. Also,
ja, okay.
Das, von daher ist, muss ich nochmal eine Lanze brechen für das Publikum an dem Abend.
Es hat die Kosten gedeckt.
Wow, diplomatischste Antwort, die ich mir jemals von dir hätte wünschen können.
Ich bin unser Finanzverwalter, was erwartest du von mir?
Ja, und wenn du diesen ganzen Kram gemacht hast, das heißt, du hast die Songs geschrieben, dann hast du sie geübt, dann hast du sie im Studio eingespielt, dann hast du sie auf eine Platte gezimmert und dann kannst du endlich deine Sachen präsentieren und kannst deinen Auftritt spielen. Aber dann fehlen ja immer noch ein paar Sachen. Nämlich brauchst du irgendwie noch die Möglichkeit, deine Musik halt auch großflächiger zu vermarkten. Mhm. Nämlich musst du sie dann irgendwie auf Spotify kriegen. Zack, kostet Geld. Du musst sie irgendwie vielleicht versuchen, ins Radio zu bringen. Da brauchst du ein Label für, weil du diese Labelcodes brauchst. Und halt ein Label, das dich einfach generell unterstützt und das auch Connections hat zu Leuten, die dich überhaupt mal ins Radio bringen könnten.
Vielleicht brauchst du auch einen dafür vorgesehenen Promoter, den man auch selbst bezahlen darf.
Zwinker, zwinker.
Ist auch eine weitere Instanz, die noch dazukommt, wenn man es wirklich effektiv machen will.
Genau, richtig. Also, wir haben sehr viel zu tun mit dieser ganzen Musiksache.
Aber warte,
ja,
eine Sache habe ich vergessen.
Oh ja, was?
Ist ja alles schön. Wir haben jetzt die Location, wir haben jetzt die Möglichkeit, unsere EP-Release-Party zu spielen.
Ja.
Wir haben die Musik gemacht, wir haben unsere Musik auf die ganzen Internetplattformen gesetzt, wir haben ein Label. Das Problem ist jetzt, gehen wir nochmal an den Abend zurück.
Ja.
Woher kommen denn die ganzen Leute, die sich das anhören sollen?
Ah, ja. Okay, klar, du musst Werbung machen. Und zwar ohne Ende Werbung, Werbung, Werbung.
Richtig. Ihr habt es vielleicht selber schon gemerkt. Ich glaube, ich bin da derjenige, der am penetrantesten auf sozialen Medien dann rumbewirbt. Aber die personalisierten Mails an jeden Einzelnen in der sozialen Media-Community, die kommen nicht von ungefähr. Die kommen eher davon, weil sozusagen es sonst niemand machen wird und man auch keine großen Aushänge über die ganze Stadt verteilt bekommt. Das bedeutet, wenn ihr euch selbst nicht um eure Fans kümmert und denen auch schreibt, hey Leute, wir spielen da und da, das ist cool, kommt bitte vorbei. Dann,
und das am besten ungefähr 14.000 Mal.
So ungefähr. Dann wird auch niemand auftauchen.
Ja.
Und dann könnt ihr auch nicht erwarten, dass ihr dann auch euren großen Moment habt, wo die Leute euch feiern, weil im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, was früher vielleicht die Bars und Clubs waren, wo man sich sozusagen am Ende der Woche rumgetummelt hat, um vielleicht gute Musik mit ein bisschen, mit einem Bier in der Hand, sozusagen, wo man sich dann getroffen hat, um den sozialen Diskurs zu pflegen, das ist alles in die Clubs übergewandert und die Live-Gigs, die sind eigentlich nicht mehr so wirklich das, wo die Leute freiwillig hingehen, um sich die Zeit zu vertreiben. Das heißt, man muss sozusagen jetzt extra viel Werbung machen, damit die Leute auch die Motivation haben, mal auch aus dem Haus zu kommen. Natürlich jetzt, gut, wegen Corona ist das natürlich eine etwas andere Sache,
ja,
aber
gut.
Gehen wir mal davon aus, wir hätten diese Situation jetzt nicht. Das war schon vorher so.
Ja. Ja, du kriegst ja auch selten was geschenkt in irgendeiner Form und die meisten, meistens muss man sich auch ein bisschen damit abfinden, dass man das eher gegen einen gearbeitet wird, wenn man nicht das richtige Kleingeld halt direkt auf den Tisch legt, so. Halt einfach, also natürlich in größerer Form dann, dass, also man kriegt nichts geschenkt im Sinne von, ja, wir promoten dich jetzt einfach mal so, wir spielen dich jetzt einfach mal so im Radio und es fängt aber halt auch schon bei ganz kleinen Sachen an. Ich erinnere mich nur, als wir jetzt unser Release-Party gespielt haben und dann haben wir ja vorher, sind wir hin, um alles aufzubauen und da stand halt vor der Bühne ein Kicker und der stand dann halt da, wo die unserem Plan nach die Leute stehen sollten, was sie auch dann getan haben. Und dann habe ich mir den Niki geschnappt und gesagt, ey komm, wir stellen den Kicker mal in die Ecke, damit die Leute halt Platz haben zum Tanzen und zum Feiern und so. Und dann kommen die Leute von der Location, wo wollt ihr denn mit dem Kicker hin? Ja, wir wollten den auf die Seite stellen, damit die Leute hier Platz haben. Ja, aber die Leute wollen doch Kicker spielen. Nee, wir wollen hier ein Rockkonzert spielen und wollten dann eigentlich vor der Bühne Platz haben, damit die Leute da tanzen können und abfeiern können und nicht Kicker spielen. Ja, aber die wollen doch Kicker spielen. Dann war das eine echt lange Diskussion, dass vor der Bühne kein Kickertisch stehen sollte. Und bei so Kleinigkeiten fängt es halt einfach schon an, dass man wirklich, man muss alles selbst irgendwie in die Hand nehmen und machen und tun. Man muss wirklich viel tun. Man muss viel Geduld haben. Man muss eine unglaublich hohe Stresstoleranz mitbringen.
Und man muss über rationale Begrenzungen hinaus überzeugt sein von dem Produkt, was man liefern will, habe ich wirklich das Gefühl manchmal.
Ja, nee, muss sein, weil manchmal kommt einem das vielleicht komisch vor, wenn man dann vor jemandem steht und der ist Musiker oder in der Band oder was auch immer und der sagt dann so, ey, wir sind richtig geil und der kommt einem ein bisschen abgehoben vor, so. aber man muss sich durch so viel Scheiße kämpfen, um das mal wirklich unverblümt zu sagen, man hat so viel Gegenwind, man muss durch so viel Scheiße durch, dass es, man muss, wie der Sergej es gesagt hat, man muss manchmal gegen jede Form von Vernunft von sich überzeugt sein und von dem, was man macht, damit man überhaupt damit klarkommt, mit diesem Ganzen, was gegen einen arbeitet. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal vielleicht irgendwen seht, der so irgendwie sagt, so, ey, wir sind so geil, und du denkst dir nur so, ja, halt mal die Klappe. Das kann einfach sein, dass der einfach schon ein bisschen was durch hat und sich einfach noch nicht hat unterkriegen lassen. So.
Vielleicht sucht er aber auch einfach nur ein einziges Mal Bestätigung in 2 Monaten, dass er, die er sonst von den Eltern bekommt. Weil das ist zumindest bei uns der Fall. Halt mich willkommen.
Du hast gut gesungen, ich schwöre.
Ja, schon klar. Nee, aber ja, also. Und die Sache ist ja wirklich, das ist jetzt wirklich so eine Sache, wenn man eine bekannte Label, wenn man jetzt eine bekannte Labelband wirklich ist und sozusagen diese ganzen Aufgaben nicht mehr übernehmen muss, dann ist das natürlich eine ganz andere Erfahrung. Ich denke mal, da haben die aber auch ganz andere Probleme.
Ja, wahrscheinlich.
Besonders auch, glaube ich, Probleme, die ihnen zugeschoben werden, über die sie überhaupt gar keine Machthabe haben. Das ist ja natürlich der große, ich meine, das ist bei uns natürlich der große Stressfaktor. Wir dürfen uns um gefühlt alles kümmern, ja. Aber dafür haben wir auch die komplette Kontrolle über alles. Das ist natürlich etwas anderes, wenn du dann plötzlich, wie gesagt, dann wird für, sagen wir jetzt einfach mal, du bist Nickelback und für dich wird dann, keine Ahnung, die Wembley Arena gebucht. Dann wird aber gesagt, okay Leute, der Promoter hat gesagt, er kriegt für uns 8000 Leute hier rein. Aber Mindestanforderungen, damit dieser Gig auf null rauskommt, sind 16.000. Darüber hat die Band selber keine Macht, aber am Ende haben sie sozusagen trotzdem den Druck, dass geliefert werden muss. Das ist etwas, was wir zum Glück nicht haben.
Ja. Na gut, ich denke mal so, wenn du Nickelback bist, dann ist dein einziges Problem irgendwie, oh, mein Konto ist zu voll. da passt kein Geld mehr drauf.
Ich muss erst Geld löschen, damit ich Neues drauf bekomme.
Genau das ist das größte Problem von Nickelback. Nicht, dass sie von allen gehasst werden, sondern das viele Geld.
Ja.
So. Exakt. Ich schaue auf die Uhr und sehe, wir nähern uns schon wieder der Stunde.
Das ist ja Wahnsinn.
Warum schickst du mich in die Hölle?
Hölle.
Ich muss ja kurz nochmal eine Sache ansprechen.
Ja.
Es haben sich extrem viele Metalheads seit letzter Woche gemeldet und mich gefragt, wer Jon Lande ist. Silko, was hast du da eigentlich losgerissen?
Naja, also ich habe ja nur erwähnt, dass wenn man dich bei einem Date beeindrucken will, muss man wissen, wer Jon Lande ist. Gut, da hat sich's jemand sehr einfach gemacht, wenn er dich anschreibt und sagt, ey, wer ist hier in Lande?
Das ist halt richtig. Das von mir beantwortet zu bekommen, es war, glaube ich, nicht so ganz
sinnvoll. Nee, man sollte ja von sich aus, Leute.
Ich hätte natürlich auch eine Ausnahme gemacht, wenn Jörn Lande mich angeschrieben hätte und gefragt hätte,
wer ist Jörn Lande?
Aber,
ja.
It just didn't happen and I'm kind of a little bit disappointed.
Ja, Leute, da muss noch wesentlich mehr passieren.
Ja, Jörn, was denn?
So, der letzte Podcast, das hat natürlich jetzt einen Moment dann länger, als ich dachte, gedauert, bis der tatsächlich hochgeladen wurde. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, geht das jetzt schneller. Freitag haben wir dann den ersten gehabt.
Ja.
Ja, mal gucken, wann wir den dann jetzt hier rausschicken. Bisher läuft das eigentlich ganz gut, es macht Spaß, auch nach der zweiten Folge noch. Ja. Ich denke mal, das kann man machen, vielleicht schaffen wir es sogar wöchentlich. Schauen wir mal. Ich will noch nichts versprechen, weil wir müssen uns ja selbst um alles kümmern und haben einfach zu viel zu tun.
Warte mal, willst du das vielleicht nochmal ausführen, was man denn eigentlich als Band alles machen muss?
Ich könnte noch ausführen, was man alles für einen Podcast macht.
Ja. Nee, das ist doch, klar. Mikro dran, Laptop auf, Leertaste.
Ja, so. Genau. Aber dann läuft nur... Da ist noch keine Aufnahme gestartet.
Egal.
Nee, also im Vergleich zu einer Produktion von einem Album oder einer EP oder was auch immer, ist ein schöner kleiner Podcast natürlich nicht so aufwendig. Richtig. Und richtig.
Mir fällt auch noch ein Kostenpunkt gerade ein.
Okay.
Nur ganz kurz angeschnitten. Musikvideo.
Stimmt. Was? Wenn das nicht von jemandem gemacht wird, der zufällig bei euch in der Band ist,
Ding.
Dann kostet das auch einen Haufen Kohle. Ein Musikvideo kostet echt viel Geld.
Hey. Je nachdem, wie es produziert wird,
ja,
kann das schon sehr schnell auch in den vier- oder fünfstelligen Bereich gehen.
Ich habe gehört, dass ihr den Schauspieler für Maybe Mr. Right mit richtig viel Geld ausbezahlen musstet.
Ja, mussten wir. Das Problem bei dem war, der war die ganze Zeit einfach so super fröhlich. Und wir haben ihm gesagt, guck mal traurig in die Kamera, das hat er nicht hinbekommen. Und dann mussten wir ihn erst halt beleidigen, damit er das funktioniert. So.
Ich habe ihn, glaube ich, auch verprügelt, ich weiß es aber nicht mehr.
Ja, das musst du dann wegretuschieren.
Ja, deshalb hat die Nase auch immer so schief,
ja, genau,
schief hingezeigt. Okay.
Genau. Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt sehr viel, was man machen muss, erzählt. Wir haben sehr viel darüber erzählt, was man alles bezahlen muss. Ich glaube, die Liste kann man noch ein bisschen weiterführen, wenn man wirklich ins Detail geht, aber das wird dann vielleicht auch ein bisschen langweilig am Ende. Von daher, sehr geil, dass ihr wieder zugehört habt, wenn ihr es denn getan habt. Ja, kurz angeteasert für die nächste Folge. Die nächste Folge wird sich darum drehen, dass wir mit Sergej zusammen, der ja unser Sänger ist, ein paar Gesangs...
Seit wann?
Seit Anfang an.
Das ist ein Gerücht.
Also ich sag mal, zeitlich warst du schon immer dabei. Als Sänger kann man dich vielleicht erst seit 4 Jahren bezeichnen.
Ich würde anderthalb sagen.
Anderthalb, okay. Seit anderthalb Jahren. Gut. Und wir werden ein paar Gesangsmythen mit Sergej auseinandernehmen. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Folge.
Es könnte sein, dass ich da zum ersten Mal richtig emotional ausfällig werde, weil das ist ja natürlich auch ein Thema, was mich sehr, sehr lange begleitet hat. Mit Stimme arbeiten habe ich schon seit meinem 12., 13. Lebensjahr gemacht. Mhm. Und ich finde es auch sehr schön, dass ich seit anderthalb Jahren auch singen kann.
ja, da kann man echt sagen, du hast dich verbessert.
Ja.
In den 15 Jahren.
Der Lernweg ist zwar noch nicht ganz am Kompetenzziel, aber es gibt schon mal eine Verbesserung.
Ja, ja, ich erinnere mich gut, dass Sergej mir hin und wieder dann mal erzählt hat, dass er in irgendwelchen Gesangsvideos, wo irgendwelche Möchtegern-Gesangslehrer auf YouTube ihm irgendwas beibringen wollten, also beziehungsweise er wollte sich was beibringen lassen und ist dann einfach nur mit Zornesröte im Gesicht zu mir gekommen. Auf jeden Fall das.
Wohlgemerkt, nachdem ich ausprobiert habe, was sie mir da vorgeschlagen haben und dann hatte ich eine Woche keine Stimme mehr, das war auch schön.
Ja, genau, um sowas und generelle Gesangsmythen, vielleicht auch ein bisschen um Gesang, wie er denn zu sein hat oder auch nicht und ob es überhaupt Regeln dafür gibt.
Und gibt es überhaupt guten oder den perfekten Gesang?
Ja, genau, das ist auch wichtig. Gibt es überhaupt den perfekten Gesang und sollte es den überhaupt geben? Und wenn ja, dann nein. Und das alles, ja, wie vorhergesagt, komme ich nicht zum Punkt. Und deswegen werde ich jetzt die anderen beiden die Sendung, den Podcast abmoderieren lassen.
Okay, ich sage einfach nur mal, Niki, willst du noch ein Schlussplädoyer abgeben?
Nö.
Gut, dann halte ich mich kurz an das, was du letztes Mal gebracht hast. Blabli blub, nur der Mann im Mond schaut zu.
Tschüss!
Bis dann.
Gut. Podcast.